Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Weihnachten steht vor der Tür. Es wird wieder ein Krippenspiel geplant und dieses Jahr muss es klappen. Seit Jahren bemühst du dich darum, die Rolle von Josef zu bekommen. Dieses Jahr ist die Rolle besonders begehrt, weil die süße Nadine Maria spielt. Von daher gibt es mehrere Bewerber und es steht noch nicht fest, wer Josef werden soll. Die Sonntagsschulleiterin hat gesagt, sie entscheidet sich beim nächsten Mal. Das nächste Mal naht und die Sonntagsschulleiterin zückt die Zettel. Die Rollen werden verteilt. Du blickst auf den Zettel und dir stockt der Atem. Esel. Oh Mann, schon wieder der Esel. Schon wieder dieses dämliche Kostüm mit den Schlappohren. Schon wieder diese blöde Rolle. Du bist zutiefst verletzt. Szenenwechsel. Die Gemeinde trifft sich zu einer Gebetsgemeinschaft. Es werden Gebetsanliegen gesammelt und du nennst eins deiner wichtigsten Anliegen, das dir schon lange auf der Seele brennt. Man betet miteinander, aber keiner betet für dein Anliegen. Und bevor für dein Anliegen gebetet wird, wird die Gebetsgemeinschaft abgeschlossen. Danke, Herr, dass du unser Anliegen hörst. Amen. Andere Situation. Du bist neu in der Gemeinde, du suchst einen Hauskreis und du sprichst jemand an, den du kennengelernt hast und er sagt dir, eigentlich sind wir schon voll. Und dann stehst du da im Regen. Andere Situation. Du hast alles dran gesetzt, um dir eine Stunde frei zu schaufeln. Du bist eigentlich krank, hast dich aus dem Bett geschält, hast alles zu Hause stehen und liegen gelassen, um in der Gemeinde putzen zu gehen, was zu deiner Pflicht in dieser Woche gehört, zu deinem Grunddienst. Du putzt, das Foyer ist noch feucht und just in dem Moment kommt eine Kindergruppe vom Geländespiel zurück und latscht genau durchs Foyer. Und dann kommt da dieser Mitarbeiter, der dir mit einem Lächeln sagt, ja, ja, nach dem Putzen ist vor dem Putzen, ne? Die Gemeinde plant ein Bauprojekt. Du hast viel Erfahrung im Bauen, du hast selber schon ein Haus gebaut. Du willst deine Erfahrung einbringen, du machst Vorschläge und diese Vorschläge werden schlicht und einfach ignoriert. Du machst Musik im Gottesdienst. Übrigens, alle eventuellen Parallelen zu lebenden Personen, die hier sitzen, sind völlig zufällig. Du machst Musik im Gottesdienst und nachher kommt jemand auf dich zu. Spielst du eigentlich gerne Klavier? Und du sagst, ja. Und er sagt, dann lern's doch mal. Du gibst einem Freund ein Gebetsanliegen weiter und Wochen später hörst du, wie jemand ganz anderes für dieses Anliegen betet. Und du merkst plötzlich, dieses persönliche Anliegen, womit ich mich verletzlich gemacht habe, hat die Runde gemacht. Die ganze Gemeinde weiß Bescheid. Ich habe mit einem älteren Mann gesprochen, der mir bekannt hat, er hat jahrelang nicht in der Gemeinde öffentlich gebetet, weil er es einmal getan hat und nachher kam ein leitender Bruder auf ihn zu und sagt, so betet man nicht. Das hat ihn so tief getroffen, dass er jahrelang nicht öffentlich gebetet hat. Wir verletzen einander und wir werden verletzt. Und das passiert auch unter Christen. Und deswegen soll es heute um das Thema gehen, wenn ich von Christen verletzt wurde. Ich glaube, es gibt viele Personen in unserer Mitte, die verletzt sind. Und ich selber bin auch verletzt worden, auch in dieser Gemeinde, nicht nur in den Gemeinden, wo ich vorher war. Und darüber hinaus werden wir in unserer Arbeit, in unseren Familien, in den Umfeldern, wo wir uns bewegen, verletzt. Verletzungen tun weh. Verletzungen sind unangenehm. Und als ich über dieses Thema Verletzungen nachdachte, bin ich auf einen Bibeltext gestoßen, den ich gerne voranstellen würde, der auf den ersten Blick scheinbar gar nichts mit Verletzungen zu tun hat. Zumindest der erste Teil. In Galater 5, Vers 13 bis 15 schreibt Paulus: Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Das Problem bei seelischen Verletzungen ist, dass dieses Verletzen gar nicht so offensichtlich passiert wie bei wilden Tieren. Es läuft unterschwellig. Und oft stehen wir vor dem Phänomen, dass derjenige, der uns verletzt hat, scheinbar gar nicht merkt, dass er uns verletzt hat. Und wir haben es auch nicht immer in der Hand, ob wir mit einer Bemerkung oder mit einer Tat jemand anderen verletzen oder nicht. Es kann so unterschiedlich aufgenommen werden, das haben wir einfach nicht immer in der Hand. Und ich möchte heute Morgen mit euch drei Fragen betrachten, die mit Verletzungen, mit seelischen Verletzungen zu tun haben, wie ich sie vorhin genannt habe. Die erste Frage: Wie entstehen seelische Verletzungen? Die zweite Frage: Welche Folgen haben seelische Verletzungen? Und die dritte Frage: Wie kann ich mit meinen Verletzungen umgehen? Und ihr merkt anhand dieser Fragen, der Fokus ist heute Morgen auf die Verletzten gerichtet. Nicht auf die, die verletzt haben, sondern auf diejenigen, die verletzt sind. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, man könnte eine ganze Woche über dieses Thema reden und es wäre noch nicht annähernd erschöpft. Von daher kann ich einige Dinge nur anreißen heute Morgen, aber ich glaube, diese Dinge sind wichtig und sie betreffen uns und sie haben auf jeden Fall mit uns als Gemeinde zu tun. Ich verdanke vieles von dem, was ich gleich nennen werde, zwei Personen, die ich hier abgebildet habe: Bärbel Wadecki, eine Psychotherapeutin, und Thomas Harry. Beide haben sich mit dem Thema Verletzungen oder, wie man es in der Psychologie nennt, Kränkungen und Lebenswunden beschäftigt. Und ich habe euch auf dem Infozettel auf der Rückseite unter den Predigtthemen einige Literaturhinweise gegeben für diejenigen, die das Thema gerne vertiefen möchten. Da gibt's einmal einen Aufsatz von Bärbel Wadecki. Sie hat auch Bücher zu diesem Thema geschrieben, aber mit diesem Aufsatz kann man erstmal sich einen Überblick verschaffen. Und von Thomas Harry ein Buch: Das Geheimnis deiner Stärke, wie Gott deine Lebensgeschichte gebrauchen will. Thomas Harry hilft, aus diesem Gefühl rauszukommen: Ich bin Opfer. Und er hilft in positiver Weise, mit den Verletzungen, die wir erlitten haben, zum Täter zu werden, zum positiven Täter, zu jemandem, der wirklich einen Beitrag hat. Beides möchte ich ganz herzlich empfehlen, neben den anderen Dingen, die hier noch draufstehen. Wie entstehen seelische Verletzungen? Ich habe mal eine Grafik versucht zu erstellen, die das ein bisschen deutlich macht. Eine seelische Verletzung wird ausgelöst durch ein Ereignis. Ganz links steht das. Dieses Ereignis erleben wir als abwertend oder als angriffig. Das Ereignis kann Kritik sein. Das Ereignis kann Ablehnung sein. Das Ereignis kann Ausschluss sein. Dieses Ereignis kann in Worten geschehen, also es kann etwa eine Aussage sein, es kann aber auch eine Handlung sein. Zum Beispiel merkst du, dass du immer wieder übersehen wirst, wenn irgendeine Meinung eingeholt wird in einer Gruppe. Das geschieht ja dann nicht in Worten, sondern einfach in ignoriert werden. Ein Ereignis als Auslöser von seelischen Verletzungen. Jetzt ist es so, dass jeder von uns einen wunden Punkt im Leben oder mehrere wunde Punkte im Leben hat. Und wenn dieses Ereignis diesen wunden Punkt trifft, dann sind beste Voraussetzungen gegeben, um zu einer seelischen Verletzung zu kommen. Das heißt, dieses Ereignis trifft auf einen wunden Punkt, der irgendwo in meiner Lebensgeschichte verankert ist. Solche wunden Punkte sind uns meistens nicht bewusst. Es sind möglicherweise traumatische Erlebnisse in unserer Kindheit. Und das Gute ist, dass wir diese Dinge vergessen können, um überhaupt unser Leben, unser weiteres Leben zu bewältigen. Aber irgendwann poppen diese Dinge wieder hoch, wenn sie von außen angegriffen werden, diese wunden Punkte. Es sind Verletzungen, die nie richtig verheilt sind. Verletzungen im medizinischen oder physischen gesprochen, wo der Eiter drinsteckt, die noch unter der Haut sind und wo irgendwann einer draufpiekst und du merkst plötzlich, das tut weh. Das im seelischen Bereich. Konflikte, die nicht geklärt worden sind, möglicherweise auch Haltungen, die dir als Kind beigebracht worden sind. Vielleicht hast du als Kind durch deine Mutter immer vermittelt bekommen, ich werde dich nur lieben, wenn du gute Leistungen bringst. Und wehe, du kommst mit einer 5 in Mathe nach Hause, dann entziehe ich dir für einen ganzen Tag meine Liebe. Ich bin erschrocken, als ich mir das bewusst machte, was ich für Signale setze als Vater oder setzen kann und welche Auswirkungen das auf das Leben meiner Kinder hat, haben kann. Es gibt Wundepunkte in unserem Leben. Und wenn ein Ereignis wie Kritik, Ablehnung, Ausschluss auf solchen wunden Punkt trifft, dann tut das weh. Und das löst Gefühle aus. Das löst Gefühle aus, die uns zum Teil bewusst sind und zum Teil unbewusst sind. Bewusste Gefühle sind zum Beispiel Ohnmacht. Ich fühle mich völlig ohnmächtig. Ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Oder ich bin enttäuscht. Oder ich empfinde Trotz. Ich empfinde Wut. Oder ich empfinde Verachtung gegen den, der mich gekränkt hat. Das sind Gefühle, die wir oft in Worte fassen können, weil sie uns bewusst werden. Unbewusste Gefühle, die dahinter stehen, sind Schmerz, Angst oder Scham. Das können wir so nicht in Worte fassen. Das ist zu schwammig. Und oft ist es eine Vermischung dieser Gefühle, die dahinter steht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich gehe noch mal weiter. Nach den Gefühlen empfinden wir eine Entwertung unserer Person oder unseres Handelns oder unserer Bedeutung für andere Menschen. Wir werden in unserem Selbstwert zutiefst angegriffen. Wir bekommen Selbstzweifel. Wir werden verunsichert. Und daraus folgt in vielen Fällen eine spontane Schutzreaktion. Ich breche die Beziehung ab und wenn es nur vorübergehend ist, ich distanziere mich, um mich dieser Verletzung nicht weiter auszusetzen. Manchmal entstehen auch Gefühle oder der Wunsch nach Rache und Vergeltung. Jetzt stellt sich die Frage, warum werden manche Menschen leicht verletzt und warum werden andere Menschen nicht so leicht verletzt? Warum lösen manche Situationen Verletzungen aus und andere nicht? Und das hängt in erster Linie mit zwei Komponenten in dieser Grafik zusammen oder in diesem Ablauf zusammen. Das erste Entscheidende ist, trifft dieses angriffige Ereignis oder das entwertende Ereignis auf einen wunden Punkt in meinem Leben? Wenn das geschieht, dann wird es mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer seelischen Verletzung kommen. Trifft das nicht zu, dann kann ich das ja ganz gut abweisen. Dann prellt das möglicherweise an mir ab. Und der zweite Faktor hängt mit unserem Selbstwert zusammen. Es gibt Menschen, die sind Dickhäuter und es gibt Menschen, die sind Dünnhäuter. Auch in der Bibel gibt es Beispiele dafür. Es gibt so einen Johannes Markus, das war, glaube ich, einer, der sehr sensibel war. So ein Gewissenhafter. Schreibt das kürzeste Evangelium in der Bibel, aber bringt ganz viele Details, die anderen nicht bringen. Und da merkt man, das ist so ein ganz genauer, ein sensibler. Und ein Paulus, so ein Dominanter, ja? Also wer mein Evangelium nicht glaubt, der sei verflucht. Und selbst wenn es ein Engel ist. Ich bin hier der Apostel, ja? Ich überziehe das jetzt mal ein bisschen. Er hat das ja auch zu gutem Recht gesagt. Und diese beiden, die wollen zu einer Missionsreise aufbrechen, beziehungsweise Barnabas, der Onkel von Johannes Markus, will mit Paulus zu einer Missionsreise aufbrechen. Und Barnabas schlägt vor, Johannes Markus mitzunehmen. Jetzt war es so, dass Johannes Markus in der vorigen Missionsreise irgendwo ausgestiegen ist, weil ihm das Ganze zu heikel wurde. Und Paulus sagt, mit so einem Schwächling kann ich nichts anfangen. Lass den ruhig zu Hause. Wir müssen jetzt für den Herrn unterwegs sein und da brauchen wir nur Helden. So hat er es nicht gesagt, aber ihr könnt es mal nachlesen in Apostelgeschichte 15. Und wisst ihr, was da steht? Es entstand eine Erbitterung, weil Paulus Johannes Markus nicht mitnehmen wollte. Ein Konflikt aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeiten, aufgrund unterschiedlicher Dicke der Haut. Ja, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten und es ist erstaunlich, dass manche Leute angriffig wirken, andere verletzen und da noch nicht mal eine Antenne für haben, die merken das gar nicht. Und andere, die kommen immer wieder in diese Rolle, dass sie verletzt werden und sich als die Loser fühlen. Das ist so. Das liegt zum Teil in unserer Persönlichkeit begründet und da können wir zunächst erstmal gar nichts für. Auch die Starken können nichts dafür, dass sie so stark sind. Jetzt ist das ganz besonders schlimm, wenn wir von Christen verletzt werden. Zumindest empfinde ich das so. Weil ich habe an Christen ganz andere Maßstäbe als an Nichtchristen. Wenn mein Chef in einer säkularen Firma mich bloßgestellt hat oder in irgendeiner Weise verletzt hat, dann hat mir das wehgetan. Aber es war was völlig anderes, wenn das in der Gemeinde oder in einem christlichen Werk oder unter Missionaren, wo ich auch gearbeitet habe, passiert ist. Weil da erwarte ich, dass der andere das merkt, gefälligst, und in Demut zu mir kommt und sich entschuldigt. Und wenn der das nicht macht, dann bin ich noch mehr enttäuscht. So geht's mir. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich möchte drei biblische Beispiele nennen von Menschen im Alten Testament, die seelisch verletzt worden sind. Und da können wir ganz gut nachvollziehen, diesen Ablauf, den ich hier als Grafik dargestellt habe. Die erste Person ist Sarai, die später Sarah hieß, die Frau von Abraham. Sarah hatte einen wunden Punkt in ihrem Leben und der wird schon ganz zu Beginn in 1. Mose 11 genannt. Als sie das erste Mal erwähnt wird, wird gesagt, Sarah konnte keine Kinder bekommen. Das ist heute schlimm, aber in der orientalischen Kultur damals war das noch viel schlimmer, dass eine Frau ihrem Mann keine Kinder, keine Nachfolger, keine Familienerben schenken konnte. So wurde damals gedacht. Und dann gibt's da diese Hagar, diese Magd. Und die wird schwanger. Und dann steht da, als sie merkte, dass sie ein Kind gebären würde, die Hagar, wurde sie überheblich gegenüber Sarai. Die hat das vermutlich so richtig ausgespielt. Die Sarah hat zu ihrer Magd gesagt, komm mal her, zieh mir mal die Schuhe oder mach mir mal die Schuhe zu. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie die Hagar sagt, ich kann mich nicht mehr bücken, guck mal hier, mein Bauch. Und außerdem, Schuhe anziehen kannst du doch selber viel besser als ich. Das Ganze spitzt sich so zu, dass die Sarah ihrer Sklavin nur noch die niedrigsten Arbeiten gibt, sodass Sarah aus dem Haus gemobbt wird. Sie haut ab, sie ergreift die Flucht. Sarah sorgt dafür, dass die Beziehung abgebrochen wird. Ich weiß, die Geschichte geht weiter und ihr wisst es vermutlich auch teilweise. Aber ich möchte mal diesen kleinen Ausschnitt nehmen, um deutlich zu machen, hier ist ein Wunderpunkt bei Sarah und die Überheblichkeit von Hagar, die trifft genau diesen wunden Punkt. Und wir wissen nicht, was Sarah gefühlt hat, aber das wird nicht so beschrieben, aber die Reaktion ist deutlich, sie mobbt Hagar aus dem Haus. In Richter 11 bis 12 wird von einem Mann geredet, dem Jephtha. Jephtha hatte einen wunden Punkt in seinem Leben, einen Makel. Sein Vater war Israelit, das war gut. Seine Mutter war Prostituierte, das war nicht gut. Und irgendwann haben seine ganzen Geschwister sich zusammengetan und gesagt, Jephtha, du gehörst nicht zu uns, du bist ein Hurensohn, hau ab. Und Jephtha haut ab. Ein Wunderpunkt in seinem Leben. Später in seinem Leben stellen einige Männer aus dem Stamm Ephraim Jephtha in Frage. Und sie kritisieren ihn und machen sich dabei über seinen kleinen Stamm Gilead, aus dem er stammte, also über seinen Familienstamm, lustig. Und die Reaktion ist, dass Jephtha 42.000 Männer töten lässt, abschlachten. Eine extreme Reaktion, die Rache beinhaltet, Vergeltung. Ahitophel, ein Mann, der vermutlich nicht ganz so bekannt ist, ein Ratgeber von König David. Davids Sohn Absalom wollte ihm das Königtum abspinstig machen, seinem eigenen Vater. Und Davids Sohn Absalom heuert diesen Ahitophel an und fragt ihn um Rat. Wie kann ich meinen Vater David vernichten? Und Ahitophel gibt einen todsicheren Rat im wahrsten Sinne des Wortes. Der Haken an der Sache ist, David hat seinen eigenen Freund und Berater Hushai eingeschleust in die Berater von Absalom. Und der bringt einen Rat, der viel schlechter ist. Und durch Gottes Eingreifen folgt Absalom dem Rat Hushais. Und der Rat Ahitophels, der sonst wie Gottes Wort befolgt wurde, so steht es in der Bibel, wird verworfen. Wisst ihr, was der Ahitophel macht? Steht ja schon an der Wand. Ahitophel geht nach Hause, bestellt sein Haus und begeht Selbstmord. Auch eine Art, eine Beziehung abzubrechen. Dem setze ich mich nicht mehr aus, ich mache Schluss. Drei tragische Beispiele, die deutlich machen, wie seelische Verletzungen verlaufen, in sehr drastischer Form. Oft ist es nicht so drastisch, sondern harmloser, aber es tut immer weh und ist immer sehr, sehr unangenehm. Welche Folgen haben seelische Verletzungen? Wir haben gerade schon gehört, sie greifen unseren Selbstwert an, sie vermindern unseren Selbstwert, sie führen zu Selbstzweifeln und führen auch zu Verunsicherung. Und sie zerstören Beziehungen. Seelische Verletzungen zerstören Beziehungen, weil ich mich dem Verletzenden nicht mehr aussetzen möchte, meide ich die Beziehung zu ihm, meide ich die Gemeinschaft mit ihm und im schlimmsten Falle trenne ich mich von ihm oder sinne auf Rache und Vergeltung. Das Problem bei seelischen Verletzungen ist, dass wir gefangen sind in dieser seelischen Verletzung, wenn wir nicht irgendwie geschafft haben, die seelische Verletzung zu verarbeiten. Bärbel Wadecki, die ich vorhin schon vorgestellt habe, sie hat das selber in ihrer psychotherapeutischen Praxis erlebt, dass sie eine Klientin verletzt hat, ohne das zu wollen, durch etwas, was sie gesagt hat. Und diese Klientin wollte die Therapie abbrechen. Und sie haben es geschafft, dass sie nochmal darüber ins Gespräch kommen. Und Bärbel Wadecki schreibt im Rückblick, durch den Abbruch der Beziehung hätte sie mich als Kränkungsleiche in dem Keller verbannt. Da würde ich heute noch schmoren, begleitet von ihren negativen Gedanken über mich. Und sie selbst wäre mich auch nicht los, denn Kränkungsleichen haben eine enorme Zugkraft. Sie müsste nur meinen Namen hören und alle Kränkungsgefühle wären wieder da. Mit einer Kränkungsleiche können wir nicht in Frieden leben, sondern bleiben ungewollt in der erlittenen Verletzung stecken. Nicht verarbeitete seelische Verletzungen führen dazu, dass wir selbst gefangen sind und dass wir andere gefangen führen, dass wir unfrei sind. Ich möchte gerne nochmal auf den Text, den ich zu Anfang zitiert habe, zu sprechen kommen. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Und die Frage ist, wie können wir in diese Freiheit zurückfinden, wenn wir seelisch verletzt worden sind? Es gibt zwei natürliche Reaktionen auf seelische Verletzungen. Und eine, dazu müssen wir uns richtig überwinden. Eine natürliche Reaktion wäre, dass wir den völligen Rückzug antreten. Ich habe das mal mit dem Anker symbolisiert. Völliger Rückzug, das bedeutet, ich ziehe mich zurück und will mit dem anderen nichts mehr zu tun haben. Und das führt dazu, dass ich mich in dieser Opferrolle verankere, dass ich in dieser Opferrolle bleibe. Und das hat durchaus Vorteile, das hat ja nicht nur Nachteile, Opfer zu sein. Als Opfer darf ich schwach sein. Als Opfer habe ich auch keine Verantwortung dafür, dass es mir wieder besser geht, sondern der andere, der mich verletzt hat, der muss ja dafür sorgen, dass es mir besser geht. Ich bleibe gefangen in dieser Opferrolle, völliger Rückzug. Die zweite Möglichkeit, die ich hier mit dem Revolver versucht habe deutlich zu machen, mit der Pistole, wäre der Gegenangriff. Ich gehe zum Gegenangriff über und weil der andere mich verletzt hat, habe ich ja das Recht, ihn auch zu verletzen. Kennt ihr das? Vergeltung, Rache? Das führt aber nur dazu, dass der andere verletzt ist und die gleichen Gefühle bekommt und mich wiederum angreift. Und wir kommen aus diesem Kreislauf von selber nicht raus. Die Rollen werden immer wieder hin und her geschoben, die Rolle von Opfer und Täter. Und deswegen ist die dritte Option, die einzige Option, in der wir in diese Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, zurückfinden können. Ausbruch aus der Kränkungsspirale, indem wir Selbstverantwortung übernehmen. Denn auch wenn wir den anderen angreifen, lassen wir die Verantwortung beim anderen. Denn erst wenn ich ihn fertig gemacht habe, dann denke ich, wird es mir wieder gut gehen. Wird aber nicht so sein. Das heißt, wir sind aufgefordert, die Verantwortung zu übernehmen. Gutes Beispiel dafür sind Kain und Abel. Beide bringen ein Opfer dar. Das Opfer von Kain wird von Gott nicht angenommen. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, warum oder warum nicht. Das von Abel wird angenommen und Kain ist total verletzt. Er wird richtig wütend. Und Gott stellt ihn zur Rede und sagt, Kain, warum bist du so wütend? Dein Blick ist auf den Boden gerichtet. Und so, wenn das passiert, dann steht die Sünde vor deiner Tür. Aber du hast die Verantwortung, wie du jetzt damit umgehst. Und Kain ergreift die Möglichkeit, die nächste Möglichkeit, seinen Bruder fertig zu machen und bringt ihn um. Das war sicherlich nicht das, was Gott meinte. Und es verwirklicht sich das, was Gott macht. Die Sünde steht vor deiner Tür und du gehst noch weiter diesen Weg. Aber Gott versucht, den Kain da rauszuholen, indem er ihm seine Verantwortung für diese Situation versucht zurückzugeben. Wie kann ich mit meinen Verletzungen in positiver Weise umgehen? Ich glaube, dass Verletzungen Chancen sind, sein sollen, Chancen, die Gott in unser Leben hineinstellt. Und ich möchte das kurz deutlich machen, was ich damit meine. Verletzungen ermöglichen uns, das Leiden von Jesus nachzuempfinden. Verletzungen ermöglichen uns, Nähe und Trost von Gott zu erleben. Verletzungen ermöglichen uns, wunde Punkte in unserem Leben zu erkennen und von Gott heilen zu lassen. Und Verletzungen fordern uns dazu auf und ermöglichen uns, Schritte zur Vergebung zu gehen. Und ich habe ganz bewusst das so formuliert, um diesen Trugschluss wegzunehmen, dass Vergebung ganz einfach möglich ist. Es kann oft ein ganz langer, langer Weg sein, bis es mir möglich ist, zu vergeben. Deswegen steht dieser Punkt auch am Ende. Ich möchte da kurz drauf eingehen. Wie kann ich mit meinen Verletzungen umgehen, das Leiden von Jesus nachempfinden? In Jesaja 53, Vers 3 und 4 wird von Jesus berichtet, prophetisch auf Jesus berichtet. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Jesus selber war zutiefst verletzt worden. Menschen haben ihn gemieden. Am Kreuz wurde er verspottet als derjenige, der anderen hilft, aber sich selber nicht helfen kann. Jesus wurde zu völligem Unrecht so behandelt, weil er sich dafür entschieden hat, für dich und für mich dieses Leiden, diese Verachtung, diese Schmerzen, diese Verletzungen auf sich zu nehmen. Jesus versteht dich, wenn du verletzt bist. Jesus versteht dich, wenn du verletzt bist, denn er ist durch allen Schmerz gegangen, den wir jemals erleben können. Und wenn wir verletzt werden, dann ermöglicht das uns, einen Teil von dem Leiden, das Jesus auf sich genommen hat, nachzuempfinden. Im ersten Petrusbrief wird deutlich, dass die ersten Christen stolz darauf waren, dass sie in dieser Weise in Jesu Fußstapfen gehen durften, indem sie leiden und das nachempfinden und daran teilhaben, was Jesus erlitten hat. Ist für uns in der westlichen Welt nicht besonders tröstlich. Tröstlich ist aber, dass Jesus uns in unserem Leiden beisteht. Und das führt uns zum zweiten Punkt, Nähe und Trost von Gott erleben. Im Psalm 34 heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und zerschlagenen Geistes sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Gott lässt uns nicht in diesem Loch drin. Er möchte, dass wir gerettet werden und dass wir wieder auferstehen aus dieser Verletzung, aus dieser Opferrolle, aus dem, wo wir drin stecken. Er ist derjenige, der uns beisteht, der uns Nähe gibt und tröstet. Der dritte Punkt, wunde Punkte erkennen und von Gott heilen lassen. Im Psalm 139, Vers 1 heißt es, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Das ist so, dass Gott uns bis auf unseren tiefsten Grund kennt, mit unseren Zweifeln, mit unserem Versagen, mit unserer Sünde und auch mit unseren wunden Punkten. Und es gibt Beispiele in der Bibel, ganz bekannt ist das Beispiel von Jabez, die deutlich machen, dass das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, nicht zwingend die Weichenstellung ist für das, was Gott in Zukunft in deinem Leben machen möchte. Gott kennt unsere wunden Punkte und er möchte sie heilen. Ja, er möchte sie sogar gebrauchen in unserem Leben. Und es kann sein, und das wird in vielen Fällen so sein, dass wir alleine nicht in der Lage sind, mit diesen wunden Punkten zurechtzukommen und sie heilen zu lassen. Und es ist ein Segen, dass wir einander haben, dass es Seelsorger und Therapeuten gibt, die uns hier an der Seite stehen können, dass es Freunde gibt in der Gemeinde, die für uns beten können und die uns begleiten können auf diesem Weg und uns helfen können, mit diesen wunden Punkten zu Gott zu kommen und sie von ihm anrühren und heilen zu lassen. Und der letzte Punkt, den ich heute Morgen nennen möchte, Schritte zur Vergebung gehen. In Kolosser 3, Vers 13 heißt es, ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Louis Smeets hat einen Satz geprägt, der mich sehr angesprochen hat. Vergebung heißt, einen Gefangenen freizugeben und dann festzustellen, dass der Gefangene man selbst war. Ist gut, ne? Vergebung heißt, einen Gefangenen freizugeben und dann festzustellen, dass der Gefangene man selbst war. Und da kommen wir noch einmal zu diesem Ausgangstext. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Gott hat euch zur Freiheit berufen. Und Vers 15, wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und als Einzelpersonen in der Gemeinde dahin kommen, dass wir diesen Text befolgen, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst, den Mitmenschen lieben wie uns selbst, dass wir rauskommen und uns rausziehen lassen aus dieser Spirale der Kränkung, der Verletzung, dass wir uns rausziehen lassen aus dieser Erwartung, aber der andere muss doch zuerst kommen und sich entschuldigen, sondern dass wir selber Verantwortung übernehmen als die Verletzten. Uns anrühren lassen von Jesus und seinem Leiden, uns trösten lassen durch Jesus und sein Leiden, dass wir unsere wunden Punkte vor Jesus bringen und dass wir uns helfen lassen, Schritte der Vergebung zu gehen. Der erste Schritt wird sein, das Gespräch zu suchen, den anderen zu konfrontieren, ohne ihm ihn abzuwerten oder anzuklagen, sondern zu schildern, was hat dein Verhalten mit mir gemacht, was fühle ich dabei, was empfinde ich dabei, was bewegt dich dazu, zu solchem Verhalten. Versuchen, ein sachliches Gespräch zu führen, und auch das kann in Begleitung oft nur möglich sein. Ich habe zwei Heftchen noch hier aufgelistet von Kerstin Hack, die sich mit dem Thema Vergebung beschäftigen. Unter anderem ist da ein Kurs bei Vergeben lernen, die Kunst innerlich frei zu leben. Zwei kleine Heftchen von 32 bzw. 40 Seiten, die sich wirklich lohnen, durchzugehen, um in diesem Punkt weiterzukommen. Ich möchte gerne abschließen mit zwei Fragen, die uns dann in eine kurze Zeit der Stille führen. Und dazu liegen auch die Zettel auf euren Plätzen und die Stifte. Die zwei Fragen, die ich euch gerne stellen möchte, von wem fühlst du dich verletzt? Die zweite Frage, was willst du unternehmen? Und ich möchte euch bitten, dass ihr nur auf euren Zettel guckt. Es kann sehr interessant sein, was der Nachbar aufschreibt, aber das würde die Privatsphäre sehr durchbrechen und zu einer weiteren Verletzung führen. Bitte konzentriert euch darauf, ihr müsst das nicht aufschreiben, aber manchen hilft es, das aufzuschreiben. Von wem fühlst du dich verletzt und was willst du unternehmen? Ich werde hier vorne stehen bleiben und werde die Reflexionszeit abschließen und wir werden dann auf ein Lied hören, was das Thema noch einmal aufgreift.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.